Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Die brillante Leaderin, in dem ich interessante Führungsfrauen, aber auch andere inspirierende Persönlichkeiten vorstelle, ja und auch selbst den einen oder anderen Inhalt zum Thema Leadership veröffentliche. Ich bin Karin Weigel und ich begleite Führungskräfte dabei, dass der Laden läuft. Eine meiner Leidenschaften ist die Begleitung von frisch gebackenen Führungsfrauen in ihre Rolle, ja und dem ist dieser Podcast auch vorrangig gewidmet. Heute sind wir im schönen Wiener Büro der Zürich Versicherungs AG im 19. Bezirk und ich freue mich sehr, dass die Vorstandsvorsitzende der Österreich-Organisation, Andrea Stürmer, bei mir am Tisch Platz genommen hat. Sie ist seit 2017 in dieser Position. Aufgewachsen ist sie in Deutschland und nach viel Auslandserfahrung, unter anderem in London, der Schweiz und Kalifornien, lebt sie nun seit einigen Jahren hier in Wien. Sie hat ein Faible für die Berge, wandert viel und gerne und schöpft viel Kraft und Erholung für ihren Job in der Natur. Wir werden heute über viel Persönliches und den ungewöhnlichen Entscheidungspfad für ihre Berufslaufbahn sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie man es anstellen kann, dass man nicht selbst die Bremse für die eigene Karriere ist, ja, und worauf es in volatilen Zeiten wie diesen ankommt. Und natürlich gibt es auch wieder 3 Tipps für dich als Leaderin. Und noch etwas, was ich ergänzen möchte. Wenn ich Frauen am Mikro habe, dann kommt es immer wieder mal vor, dass offene, längere Haare die Tonqualität des Clip-on-Mikros kurzfristig trüben. Wir waren so ins Gespräch vertieft, dass wir es einfach nicht bemerkt haben. Bitte lass dich beim Zuhören dadurch nicht beeinträchtigen. Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß beim Zuhören und vor allem Inspiration. Ja, herzlich willkommen, Frau Stürmer. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen und auch Gast in meinem Podcast sind.
Ja, toll. Ich sage danke für die Einladung und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, die erste Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, ist, was wollten Sie denn als junges Mädchen werden? Und was hat das, was Sie damals werden wollten, mit Ihrem heutigen Job zu tun? Gibt es da eine Verbindung, einen roten Faden?
Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, meine Antwort. Ich wollte eigentlich Musikerin werden. Ich komme aus ich habe sehr, sehr musikalische Gene, familiär, väterlicherseits, mütterlicherseits, aus der Großelternebene und habe in meiner Kindheit und Jugend unglaublich viel Zeit mit Musik verbracht. Ich habe Klavier gespielt, Geige gespielt, Flöte gespielt, Gesang und meine sehr großzügigen Eltern haben mir in allem auch noch Unterricht ermöglicht, also nicht alles 4 auf einmal, aber sicher sozusagen 3 verschiedene Sparten oder Instrumente gleichzeitig. Das war für mich völlig selbstverständlich, da reinzuwachsen und eine ganz tolle Erfahrung. Und ich profitiere heute immer noch unglaublich davon, weil ich da gelernt habe, erstmal von nichts kommt nichts. Also Musik besteht aus ganz viel harter Arbeit und noch ein bisschen Talent dazu. Das heißt, ich habe gelernt zu üben. Üben, 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 was an sich schon, also ich nie als Arbeit empfunden habe oder als mühselig, sondern als ein sich rein vertiefen in etwas. Und das war immer eine ganz tolle Erfahrung. Also ich habe gelernt, wie man darin aufgehen kann. Und wie man mit jedem Mal besser wird. Ich habe gelernt, wie man Leistung am Punkt dann abrufen kann. Ich habe Bühnenerfahrung gelernt. Und ich war ganz froh, als ich dann mit Gesang begonnen habe. Das hat eigentlich begonnen mit Singen im Chor, bevor ich dann auch solistisch gesungen habe. Und Singen im Chor ist eine ganz tolle Erfahrung, weil auch da üben, üben, üben. Aber es ist ja auch ein ganz soziales Gefüge und man ist Teil von etwas größerem Ganzen. Und meine tollsten Erlebnisse waren immer, im Chor zu stehen bei einer großen Aufführung eines großen Werkes mit Chor und Orchester, mit Pauken, Trompeten. Also bei der Entstehung von etwas dabei zu sein, wo die Summe der einzelnen Teile, also wo das Gesamte größer ist als die Summe der einzelnen Teile. So. Und an diesem kreativen Prozess teilzuhaben und zu wissen, da kommt etwas ganz Großartiges raus und in dem Moment, wo man das abliefert, etwas Neues zu schaffen. da sehe ich ganz viele Parallelen zu dem, was ich heute tue. Also auch heute in meinem, gab es natürlich dann eine Wendung, wo klar wurde, gut, ich werde jetzt keine Musikerin.
Das wäre so meine nächste Frage gewesen, was hat denn diese Wendung gebracht? Weil das ist ja schon ein ganz ein anderes Umfeld, in das Sie dann gegangen sind, Finanzen, Finanzdienstleistung. Das ist ja schon ein ganz ein anderes Segment als die Musik.
Ja, da kommt natürlich dazu, dass, also erstmal meine Klavierlehrerin hat mir gesagt, also für die Konzertpianistenkarriere reicht's nicht. Das hätte ich mir auch selber denken können. Und ich habe das tatsächlich länger parallel verfolgt, bis dann irgendwann klar war, ich muss mich entscheiden in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und dann habe ich hatte wirklich eine schwere Wahl. Und das ist jetzt also tatsächlich eine ganz nette Geschichte. Ich habe Musikwissenschaft dann in Heidelberg studiert und gleichzeitig Volkswirtschaft und musste mich dann nach der Zwischenprüfung und dem Vordiplom entscheiden, welches mache ich nun wirklich weiter. Und da war die eine Option, nach Wien zu gehen und dann die Musik weiter zu verfolgen und die Musikwissenschaft, oder dann nach London zu gehen und die Wirtschaft weiter zu verfolgen. Und dann muss ich gestehen, ich hatte ein Stipendium für London. Und das war dann so toll, dass ich dachte, naja, also dann gehe ich nach London. Und ich hatte auch den Rat bekommen, man soll die Musik nur machen, wenn man wirklich das als der einzige Weg ist. Sozusagen diese Unbedingtheit in die Musik, weil natürlich auch ein Weg in der Musik mit sehr viel Unwägbarkeiten und Opfern und so weiter verbunden ist. Und ich hatte tatsächlich breite Anlagen und London war auch unglaublich verlockend. Und dann bin ich schließlich den Weg nach London gegangen. Mhm. Und die Musik spielt natürlich immer noch eine große Rolle.
Das wollte ich Sie jetzt gerade fragen.
Ja, ja, spielt natürlich immer noch eine große Rolle. Ich gehe leidenschaftlich gerne in Konzerte. Ich habe zu Hause Instrumente stehen. Ich überlege gerade, ein neues Instrument zu lernen. Also das ist immer noch ganz viel vorhanden. Mhm. Aber nochmal zurück zu dem, was ist denn da sozusagen, was prägt mich denn heute noch so? Also erstmal dieses sich in etwas rein vertiefen können und wollen und wissen, wenn ich mich in etwas rein vertiefe, dann kommt auch wirklich etwas raus. Es ist auch so eine etwas längerfristige Orientierung, denn man kann nicht behaupten, dass man irgendwie ein großartiges Stück sofort nach einem Stündchen kann, sondern da steckt natürlich dann, das macht man über viele Wochen und vielleicht auch sogar Monate, bis man es dann wirklich drinnen hat. Also diese Langfristigkeit, aber auch aus dieser gesamten Chormusik die Erfahrung, dass man eben gemeinschaftlich in einem kreativen Prozess engagiert ist und dass da in dem gemeinsamen Anstrengung etwas ganz Großartiges herauskommt. Und so ist es ja auch in einem Unternehmen. Es müssen ganz viele zusammenarbeiten und beitragen, damit da was Großartiges für unsere Kundinnen und Kunden herauskommt. Mhm. Und so dieses Bewusstsein, das prägt mich heute noch und da bin ich ganz froh drin.
Also das ist so der rote Faden. Gab es Vorbilder in Ihrem Leben, wo Sie sagen, an denen habe ich mich orientiert, das waren so wegweisende Persönlichkeiten, Ihrer Familie oder auch ganz jemand anderer?
Genau, da gehen wir jetzt von der Musik weg.
Ja.
Vorbilder in meinem Leben. Also beruflich gesehen bin ich aufgewachsen in einem Umfeld, wo die Frauen vor allem Hausfrauen waren. Und interessanterweise hat mich dann meine Patentante inspiriert, die Ärztin war und eine Klinik geleitet hat. Und auch wenn die eigentlich sehr weit, geografisch sehr weit weg war und wir haben uns selten gesehen. Wir hatten trotzdem eine enge Beziehung und das hat mich tatsächlich inspiriert. Ich habe sozusagen aus dieser doch etwas ferneren Person eigentlich für meine Lebensgestaltung unglaublich viel genommen, denn sozusagen die anderen Lebensentwürfe haben mich nicht so interessiert. Das war schon damals so.
Was waren da so ein, zwei Aspekte, wo Sie sagen, wenn Sie da heute zurückdenken, das waren so Dinge, die Sie inspiriert haben?
Naja, die stand in ihrer Verantwortung als Frau. Die hat völlig selbstverständlich eine Klinik geleitet. Sie hatte dazu auch noch 3 Kinder. Und das war für mich total selbstverständlich, dass das natürlich geht. Mhm. Sie hatte dazu einen Mann, der sehr unterstützt hat und beruflich nicht so stark gefordert war und eher flexibel war. Mhm. Und deswegen haben die das auch so gut geschafft. Und für mich war das so ein ganz tolles Vorbild. Ich habe auch andere, ich habe immer wieder so Biografien gesucht von Frauen, die da quasi ihren Mann standen. Komischer Ausdruck, ne? Warum man das so sagt. Es gibt zum Beispiel die großartige Catherine Graham. Sie war die erste weibliche große Journalistin im US-amerikanischen Raum und eine Zeitungsverlegerin. Ihr Mann war quasi Eigentümer der Washington Post. Das war ein Familienunternehmen damals und der starb und sie hat das Ganze übernommen. Und das ist so eine ganz tolle Geschichte, wo sie sich gegen Widerstände durchgesetzt hat und dann die Washington Post über knapp 30 Jahre durch ganz viele große weltpolitische Ereignisse in den USA geführt hat, in einer Zeit, wo Frauen in einem solchen Metier und auch in einer sozusagen Bedeutung auch für das gesamte Land nie so präsent waren. Oder dann Christine Lagarde, die ja dann irgendwann, bevor sie Präsidentin der Europäischen Zentralbank wurde, war sie Präsidentin vom vom IMF, International Monetary Fund. Und schon da hat sie mich enorm beeindruckt, weil klar war, sie war dann immer mit Finanzministern, also das ist dann internationale Politik, sie war immer mit Finanzministern von aller Herren Ländern umgeben und hat dort mit einer unglaublichen, natürlichen Autorität die Positionen vertreten und für eine Finanzstabilität im internationalen Raum gesorgt. Also das fand ich auch sehr beeindruckend.
Jetzt sind Sie ja seit 7 Jahren schon Vorstandsvorsitzende der Zürich Versicherungs AG in Österreich. Was war denn so eine der einprägendsten Situationen, die Ihnen so immer in Erinnerung bleiben wird, wenn Sie so an Ihr Leben zurückdenken, die Sie in den letzten 7 Jahren hier in dieser Position erlebt haben?
Ja, also da gibt es einen ganz besonderen Moment bei einem Führungskräfte-Event. Das ist ein paar Jahre her. Das war, glaube ich, 2019. Da waren wir in einer großen Transformation. Ich war 17 gekommen. Wir hatten unsere Strategie erarbeitet für die nächsten Jahre. Die haben wir dann mit allen geteilt und kommuniziert. Und dann haben wir daran gearbeitet, welche Unternehmenskultur, welche Verhaltensweisen müssen wir im Unternehmen stärken, damit wir diese Strategie auch umsetzen können. Und im Zuge dessen haben wir beschlossen, eines der Zeichen, die wir setzen möchten, als Vorstand und als Führungsteam für das Unternehmen war, dass wir wollten allen im Unternehmen das Du anbieten. Das hatten wir dann im Führungsteam ein paar Mal besprochen und dann hatten wir das gemeinsam beschlossen. Und als ich das dann bei dem Führungskräfte-Event erläutert habe und verkündet habe, weiß ich noch genau, es war dann erstmal Schweigen im Raum. Quasi so ein erstauntes Schweigen. Und dann war tosender Applaus. Die Leute sind aufgestanden und waren irgendwie völlig begeistert davon. Ich glaube, weil sie gespürt haben, dass das tatsächlich eine richtige Veränderung fürs Unternehmen bedeutet. Denn als ich kam, hat man sich offiziell immer gesiezt. Jeder hat mich gesiezt und man hatte sich so sporadisch das Du immer angeboten, wenn man irgendwo an der Bar hängen geblieben war. Und ich kam aus dem angelsächsischen Raum und ich fand das Sie ohnehin schwierig. Sie und Nachname. Und das Du hat tatsächlich bei uns ganz viel bewirkt. Also die Führungskräfte waren begeistert und wir haben uns dann allen das Du angeboten und dann haben wir es mit allen Mitarbeitenden gemacht und da floss dann ganz viel Prosecco, weil sich das alle irgendwie ausmachen mussten und es hat einfach ganz viele neue Möglichkeiten eröffnet. Wir sind tatsächlich viel unkomplizierter geworden, viel lockerer im Umgang, moderner. Wir haben uns dadurch auch viel mehr Sachen getraut. Man kann auch mit dem Du auch schneller auch unangenehme Dinge auch mal ansprechen. Das ist dann nicht mehr so kompliziert. Also hat uns gut getan und auch als Versicherung, denn Versicherungen sind ja grundsätzlich mal kompliziert, die Produkte sind komplex. Und das hat uns so einen unglaublichen Schwung verliehen.
Und das ist auch gut angenommen worden, wie Sie gesagt haben. Also das auch dann in der Umsetzung, weil
ja.
Ich erlebe oft dann, dass gerade in so Organisationen, die das jetzt schon ein massiver Wandel ist, der dann stattfindet, wenn man vom Sie auf das Du wechselt. Und dass nicht alle immer ganz so begeistert sind davon. Aber es hat sich sozusagen jetzt durchgesetzt und Sie sehen die positive Veränderung jetzt nach 5 Jahren.
Na, natürlich. Das hatte sich dann, also das hat uns ein paar Monate beschäftigt tatsächlich, weil diejenigen, die sich so öfter sehen, die haben sich das dann rasch ausmachen können. Aber dann diejenigen, die nur im E-Mail-Verkehr miteinander zu tun hatten, wie macht man sich denn per E-Mail aus und wie ist das dann? Oder wenn man nur per Telefon und so weiter. Also es gab da dann schon einige Fragen, die man sich überlegen musste, wie geht man denn damit eigentlich um? Und dann war nach ein paar Monaten klar,
war das neue Normalität.
Das war neue Normalität und ich könnte mir das überhaupt nicht mehr anders vorstellen. Dazu muss man auch sagen, es hat sich ja seitdem auch gesellschaftlich einiges verändert. Also ich glaube auch gesellschaftlich ist das Du viel gängiger geworden, auch in einem Kontext, wo man sich sonst gesiezt hätte. Aber für uns ist eine unglaubliche Stärke, dass es bei uns absolut durchgängig ist. Es ist kein Fleckerlteppich und es ist ja auch hergeleitet, nicht weil ich das jetzt eine coole Sache fand, sondern weil wir das als unterstützend für die Umsetzung unserer Strategie eingebettet in den Kontext, wo wir uns gerade als Unternehmen befinden. Und es hat einfach so viel Sinn gemacht auf unserer Entwicklung unserer Unternehmenskultur. Und seitdem ist natürlich auch noch mal ganz viel passiert. Also wir stehen jetzt wieder an einem ganz anderen Punkt in unserem Miteinander. Und das war aber ein ganz entscheidender Schritt, der uns gut getan hat. Mhm.
Sie haben ja schon erzählt, Sie kommen von der Musik. Sie hatten dann den Schwenk. Dazu hat auch ein Stipendium beigetragen, dann nach London zu gehen. So wirklich im Top-Management zu landen, also CEO zu werden zum Beispiel. War das immer schon ein Plan oder etwas Besonderes zu machen? Was hat Sie so angetrieben?
Was mich immer angetrieben hat, ist erstens zu gestalten und zweitens Neues zu lernen. Also zu gestalten ist für mich das ist ja so ein schöpferischer Akt, so ein kreativer Akt und damit nach vorne zu gehen, zu spüren, was braucht es jetzt, welche Lösungen können wir entwickeln, das ist für mich unglaublich reizvoll. Und Neues zu lernen ist einer meiner großen Antriebskräfte im Leben. Also auch ich jetzt 7 Jahre in meiner Position, ich lerne immer noch unglaublich viel. Und zwar sowohl fachlich, inhaltlich, kann man nur sagen, über die KI lerne ich unglaublich viel, aber auch fachlich in unserem versicherungstechnischen, da verändert sich ja auch ganz viel, genau, ja. Stichwort Klimawandel, also da stehen wir immer wieder vor ganz großen Fragen, oder auch geschäftspolitisch, das wandelt sich ja, wir leben in viel volatileren Zeiten. Und dann aber auch in meinem Persönlichkeit, Führungsfähigkeiten, da lerne ich auch immer weiter und wir stehen ja immer wieder in anderen Situationen, sind umgeben von anderen Menschen. Die Herausforderungen sind wieder andere. Wie führt man in einer so unglaublich volatilen Welt? Was macht das mit den Menschen? Was sind die Bedürfnisse? Wie hält man eine Organisation zusammen? Das heißt, da geht's immer weiter. Und ich habe für mich persönlich dann auch immer, ich brauche auch immer das Gefühl, es geht weiter. Ich wachse und ich denke, ich werde da nie fertig sein. Und das ist für mich auch schön. Das heißt für mich auch, es kann für mich nie Fahrt werden. Das wäre meine größte Sorge. Also Stillstand. Wenn es Fahrt wäre. Mhm. Das wäre wirklich ganz entsetzlich, aber da habe ich jetzt keine Sorge. Mhm.
Mhm. Und die Zeiten spielen dann da in die Karten, ne?
Ja, also ganz so viel, so ganz so sehr müsste es nicht in meine Karten spielen. Es wäre auch ganz okay für mich, wenn es weniger volatil ist. Aber es ist tatsächlich so, wir müssen uns darauf einstellen, dass es so volatil bleibt. Ich habe mittlerweile für mich verstanden, dass die letzten 25 Jahre, die wir so große Stabilität hatten, das war ein ganz ungeheurer Luxus, eine solche Zeit erleben zu dürfen. Und ich glaube, in der Art wird das nicht wiederkommen. Ich hoffe, dass wir nicht in einem so unglaublich schnellen Schlagzahl immer wieder neue Krisen haben werden. Aber die Zeiten sind einfach anspruchsvoller geworden und damit, wir dürfen damit einfach umgehen. Und das ist auch eine meiner großen Aufgaben in einer solchen Führungsposition, dass ich mich und das Unternehmen und alle Mitarbeitenden darauf einstelle und wir gemeinsam Fähigkeiten erwerben, wie wir damit besser umgehen können, sowohl persönlich wie auch dann als Unternehmen. Und das große Stichwort da ist natürlich Resilienz. Also wie können wir persönlich mehr Resilienz erlernen und was sind so Elemente davon, die mich persönlich stärken oder die einen allgemein, die sozusagen Allgemeinrezepte sein könnten. Und was können wir da als Unternehmen dazu tun? Und was sind Elemente, die uns als Unternehmen stärken und auch in der Art, wie wir das Unternehmen führen und ich das Unternehmen führe, wie können wir da besser aufgestellt sein für eine volatilere Zeit?
Möchte ich gleich so ein bisschen einhaken, was tun Sie denn da so, wenn Sie die Resilienz im Unternehmen stärken? Woran kann man da denken? Was sind so Initiativen? Was machen Sie da?
Da ist auf der einen Seite die Stärkung von der persönlichen Resilienz der Mitarbeitenden. Also wir reden zum Beispiel explizit über mentales Wohlbefinden, darüber, dass uns diese Krisenzeiten zu schaffen machen und dass auch völlig okay ist, darüber zu sprechen und dass wir uns dann auch Hilfe holen können. Wir bieten da einiges an, wir haben das zum Thema gemacht und ob die Belastungen aus dem Privatleben kommen oder aus dem Privatleben, weil irgendwie ein Familienmitglied krank ist oder aus dem Privatleben, weil die Inflation und alle möglichen Faktoren einen drücken oder einen da das allgemeine Tempo zu schaffen macht, da gibt es Instrumente und wir bieten da auch vieles an und es tut einfach gut, das im Unternehmenskontext ansprechen zu können.
Genau, also dass man darüber reden darf, dass einem etwas gerade zu viel ist.
Genau, genau. Dann können nämlich alle anderen drumherum reagieren und schon alleine das drüber reden hilft manchmal. Und wenn die Kollegen reagieren können und sagen können, wir können hier das und das helfen und verändern, das ist dann auch selbstverständlich, dass wir danach Lösungen suchen. Mhm. Und wir bieten auch sozusagen Services an, die unterstützen in familiären Krisenzeiten und so weiter. Und auch psychologische Unterstützung. So, und dann für, was machen wir als Unternehmen für unsere Unternehmensstrategie? Ich glaube, wir müssen heute uns anders aufstellen, weil wir in einer volatilen Zeit längst nicht mehr so langfristig planen können, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war, wo man ohne weiteres irgendwie 5-Jahres-Strategie konnte eigentlich recht gut davon ausgehen, dass wir in 5 Jahren das machen, was wir uns da vorgenommen haben. Heute ist es ja kaum gegeben, dass man das eine Jahr tatsächlich das machen kann, was man sich vorgenommen hat. Das heißt also, wir müssen in viel kleineren Schritten denken. Also wir haben natürlich unsere Strategie. Das ist eine Richtschnur und das ist auch, der Weg ist sozusagen, das Ziel ist ganz klar. Aber der Weg dorthin, da müssen wir ganz viel in Optionen und Alternativen denken. Also wenn wir uns für Weg A entscheiden, dann müssen wir sofort im Hinterkopf oder vielleicht sogar explizit darüber sprechen, was ist denn Option B oder C und wann machen wir uns Gedanken über, wann ziehen wir sozusagen Option B, wie lange schauen wir, ob A klappt und wann schwenken wir um. Also wir sind dort, wir haben schon gelernt, also sind noch keine Meister, aber wir wissen jetzt, dass wir dort viel, viel beweglicher sein müssen, um entsprechend reagieren.
Das heißt häufiges Nachjustieren, flexibler bleiben, immer wieder schauen, immer wieder ausprobieren.
Ja, und das ist eine Herausforderung, weil wir natürlich geprägt sind von diesem linearen, geradlinigen. Hier wird beschlossen, wir beschließen ein Projekt, das kriegt ein bestimmtes Budget, das hat Meilensteine und dann wird eingefordert, ja, bis dahin sind wir fertig und dann, wenn das Datum gekommen ist, schauen wir uns an, wo sind wir.
Ja, und was so hat unsere Generation das auch noch gelernt.
So haben wir das gelernt. Und genau, so ist sozusagen, so sind unsere Denkmuster, so sind unsere Handlungsmuster. Das heißt, dass sich da umzulernen, braucht immer wieder ein sich gegenseitig auch da bestärken oder wieder daran erinnern, dass die Welt einfach nicht mehr so ist. Also das ist, da werden wir sicher noch länger dranbleiben, bis wir das total intus haben.
Sehen Sie da einen Unterschied im Vergleich zur jungen Generation? Tun die sich leichter mit diesen schnellen Veränderungen, mit dem Wandel, mit der Schnelligkeit?
Ich glaube, Wandel und Schnelligkeit ist grundsätzlich desorientierend. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir brauchen eine gewisse Stabilität. Und wir wissen das ja auch, wenn Menschen bestimmte Säulen in ihrem Leben wegbrechen, das ist einfach unglaublich desorientierend. Und wenn sich der Ausblick, also alle Krisen haben ja auch eine Implikation für uns persönlich, für die Familien, fürs Unternehmen. Und ich glaube, das ist nett, wenn man irgendwie eine neue App auf dem Handy hat oder so. Aber sozusagen diese oder sich nette Dinge entwickeln. Aber sozusagen diese Einflüsse, diese Veränderungen von außen, die man am Anfang überhaupt nicht abschätzen kann, die so über einen drüber schwappen. Ich glaube, das fordert alle, egal welche Generation.
Sie haben ja in unserem Vorgespräch gesagt, das ist ganz wichtig, dass man nicht der Bremser für die eigene Karriere ist. Das ist natürlich ein schönes Statement und macht auch total Sinn. Jetzt meine Frage an Sie, wie macht man das in der Praxis? Was haben Sie gemacht? Hatten Sie jemals dieses Thema, das Gefühl zu haben, dass Sie der Bremser für Ihre Karriere sind?
Also ich nicht. Also ich glaube, ich war nicht Bremser für meine eigene Karriere, aber ich bin auch mit ein paar Eigenschaften gesegnet, die mich da unterstützt haben. Ich habe über Zeit einen gewissen Mut entwickelt und ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt, meinen beruflichen Werdegang, ja, weitere Schritte zu gehen. Und ich habe eine besondere Eigenschaft, dass ich in der Vergangenheit ganz viel meine Hand gehoben habe, wenn irgendwie jemand gebraucht wurde, um irgendetwas Kompliziertes zu machen oder noch eine neue Herausforderung. Ich habe immer gesagt, ja klar, ich mach's. Und auch wenn ich noch nicht genau wusste, wie, ich hatte über Zeit so ein gewisses Selbstvertrauen gewonnen, dass ich das irgendwie schon rausfinde. Und wenn ich selber nicht rausfinde, dann gibt's Leute, die mich dabei unterstützen können. Und ich glaube, das ist eins der Rezepte. Das andere ist, wenn einem eine neue Möglichkeit angeboten wird, bitte nicht Nein sagen. Das hört man leider immer wieder, dass wir als Frauen da eine gewisse Zurückhaltung haben und uns denken, da gibt's so viel, was ich nicht kann. Meine Einstellung ist, wenn mir das jemand anbietet, dann wird sich diese Person das schon gescheit überlegt haben, dass ich dafür wohl geeignet bin und dass ich Eigenschaften habe, um das zu schaffen. Und dieses Vertrauen in mich, das müsste ich doch eigentlich nutzen als Rückenwind. Und deswegen ist meine Aufforderung an alle, Frauen besonders, Männern fällt das nicht so stark ein, aber Frauen, wenn euch etwas angeboten wird, dann sagt ja. Kann man sagen, ja, ich probier's oder ich mach's gerne und es ist eine tolle Herausforderung. Vielleicht brauche ich ein bisschen Hilfe, können wir darüber sprechen, welche Unterstützung ich bekommen kann. Aber grundsätzlich ja sagen.
Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, nämlich auch zu sagen, was man braucht, dass man es gut machen kann. Ne?
Ja, und das ist ja, also würde man alles schon können für eine neue Rolle, dann wäre es ja langweilig. Dann müsste man sie ja nicht machen. Sondern jede Rolle übernimmt man ja, weil es quasi ein Deal ist. Der Deal ist, ich bringe ganz tolle Fähigkeiten mit für diese Rolle, die für den Erfolg wichtig sind. Aber es gibt auch ganz viel, was ich noch nicht kann. Das ist nämlich das, wo ich dann hineinwachsen kann und was für mich dieses Personal Growth dann ist, diese Entwicklungsmöglichkeit. Ich möchte ja nach vorne gehen, sonst wäre es ja nicht, sonst wäre es ja langweilig. Also es muss immer ein Delta geben zwischen dem, wo ich jetzt stehe und was eine Rolle in der vollen Ausbaustufe braucht. Und deswegen, ja, deswegen braucht man ein bisschen Mut und deswegen braucht man auch Unterstützung, weil man ja am Anfang noch nicht alles kann. Aber deswegen sollte man trotzdem Ja sagen. Mhm. Oder gerade deswegen.
Wenn Sie so einen Tag lang die Position eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin bei Ihnen hier im Unternehmen einnehmen könnten, was würden Sie denn gerne mal so ausprobieren? Oder auch einen Monat, dann sieht man noch ein bisschen besser, was es ist.
Also alle Positionen, die direkten Kundenkontakt haben. Also das bringt ja auch meine Rolle mit sich, dass ich nur in selteneren Fällen den direkten Kundenkontakt habe. Und wir haben aber ganz viele Mitarbeitende im Unternehmen, deren Aufgabe ist es, für unsere Kundinnen und Kunden jeden Tag da zu sein. Und das machen sie ganz hervorragend. Also in der Geschäftsstelle als Mitarbeitende im Kundendienst zu stehen und für die Kundinnen und Kunden da zu sein und deren Anliegen erledigen, toll. Denn so eine, das ist ja auch eine Vertrauensposition, die man da hat. Kundinnen und Kunden kommen, weil sie ein Anliegen, eine Sorge haben und brauchen Unterstützung. Und also das wäre das eine. Das nächste ist die Beratung in Versicherungsangelegenheiten, also besonders für Frauen. Wenn ich da, ich glaube, ich wäre tatsächlich eine gute Beraterin und das fände ich ganz großartig, vor allem Frauen zu unterstützen, ihre Finanzen selber in die Hand zu nehmen und für die Zukunft vorzusorgen. Also das wäre ganz toll und das machen meine Kolleginnen und Kollegen auch ganz großartig. Oder das andere, was Kolleginnen und Kollegen von mir tun, ist, wenn sie einen Unglücksfall, einen Schaden haben und bei uns anrufen. Das ist ja eine totale Stresssituation. Also egal, ob einem eingebrochen wurde oder ob man gerade einen Verkehrsunfall hatte, das ist ja unglaublich stressig. Und dort für diese Kundinnen und Kunden am Telefon da zu sein und zu sagen, ja, ich sage Ihnen jetzt genau, wie es weitergeht, wir sind für Sie da, müssen sich keine Sorgen machen, um diesen Stresslevel runterzuholen und dann Ihnen Orientierung zu geben und zu helfen. Ganz tolle Aufgaben, die die Kolleginnen und Kollegen da machen.
So, jetzt noch ein bisschen die andere oder die umgekehrte Form der Frage, wenn Sie sich so jemanden berühmten, zum Beispiel eine berühmte Persönlichkeit aussuchen könnten, die jetzt für einen Tag, eine Woche, einen Monat Sie in Ihrer Position hier vertritt. Wen würden Sie sich hier hereinholen? Oder
eine berühmte Persönlichkeit?
Ja, oder muss auch nicht berühmt sein.
Ich würde einen Startup-Unternehmer hier reinholen. Mhm. Um uns zu fordern in unseren so etablierten Arbeitsweisen. Eine Herausforderung von uns ist, wie kriegen wir denn noch mehr Speed hier drauf? Wie schaffen wir es, uns weniger mit unserer eigenen Bürokratie zu befassen, sondern mehr Fokus auf das Vorangehen und Gestalten? Und ich denke, jemand aus einem Startup-Umfeld könnte da ganz viele tolle Impulse setzen.
Mit einem völlig neuen Blick reinbringen.
Ja, ja. Mhm. Und das würde uns gut tun.
Mhm. Aus einer kleineren Struktur oder kleineren Struktur?
Aus einer kleineren Struktur, aber mit großen, großen Ambitionen. Und auch die Startups denken ja zum Teil wirklich sehr, sehr groß. Mhm. Das wären tolle Impulse.
Mhm. Also sozusagen aus der Perspektive von einer kleineren Organisation in die Zukunft und als im Unterschied jetzt von einer großen Organisation in die Zukunft. Ich denke, das sind schon zwei verschiedene Blickwinkel.
Ja, und auch aus der Position eines Unternehmens, was gewohnt ist, sehr schnell zu agieren. Denn wenn ein Startup-Unternehmen nicht schnell ist, dann ist es weg.
Ist es weg. Mhm. So rückblickend gesehen, welchen Rat würden Sie denn zu Ihrem 20-jährigen Ich geben, aus der heutigen Perspektive?
Ja, ich würde den Rat geben, dass im Berufsleben die Funktion und die Person gleichwertig sind. Was ich damit meine, ist, es war, als ich beruflich angefangen habe, waren die jüngeren Mitarbeitenden vielmehr sozusagen ein kleines Rädchen, was sich da eingeordnet hat. Die jüngeren Mitarbeitenden heute machen das viel besser. Die kommen schon viel mehr mit ihrer Persönlichkeit ins Unternehmen und sie machen eine gute Aufgabe, aber sie gestalten die auch mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Charakter, sie bringen da viel offener mit ein, wer sie sind. Das Umfeld ist auch viel offener dafür und ich finde, das ist unglaublich wertvoll. Und als ich damals angefangen habe, ich weiß noch, ich habe beruflich angefangen in der Bank und wir liefen da alle rum mit unseren grauen Kostümchen und da war das ja nicht so wichtig, wer wir waren als Personen, sondern es ging um die Aufgabe und mein Selbstbewusstsein und dass die Persönlichkeit völlig Teil davon ist und sein soll, das habe ich erst über Zeit entdeckt. Und ich finde es schön, dass es heute sich schon geändert hat. Ich wünschte mir, das wäre damals schon so gewesen. Und das ist so wie bei der Musik. Also ein Musiker ist sowohl, hat die Fertigkeit im Instrument, aber genauso die Persönlichkeit und die Emotionen, die da komplett mit eingehen. Und nur gemeinsam bringt es diese Gestaltungskraft. Mhm. Und es ist toll, dass sich die Unternehmen in der Zwischenzeit so geändert haben und so viel offener und persönlicher geworden sind, dass sich das sehr stark gewandelt hat. Also auch ich möchte von meiner Persönlichkeit gar nichts verstecken, sondern es ist tatsächlich auch hilfreich im geschäftlichen Kontext, weil natürlich jeder wissen möchte, wer ist denn diejenige, die unserem Unternehmen voransteht? Und was hat sie denn für Werte? Und was hat sie denn für Erfahrungen? Deswegen ist auch unser Gespräch heute auch schön, weil vielleicht auch im Unternehmen nicht alle das wissen, was ich heute erzählt habe. Und das nochmal eine schöne Ergänzung ist, denn die wollen natürlich keinen Roboter da oben haben. Sie wollen wissen, das ist eine Persönlichkeit mit Werten und mit einem Werdegang und mit einer Persönlichkeit und Fähigkeiten, die zusammenwirken und die man anfassen kann und die konkret sind und wo man weiß, was man davon erwarten kann. Und auch das gibt wieder Stabilität in volatilen Zeiten.
Das heißt, nahbar zu sein, ja, als ganzer Mensch mit allen Emotionen. Ist das etwas, wo Sie sagen würden, das ist etwas, was Frauen eher machen oder zeigen oder vorantreiben, als das Männer tun?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das hat sich insgesamt geändert. Da würde ich nicht unterscheiden. Ich denke, es ist insgesamt heute wichtig, darüber zu sprechen, wer man ist und was einen bewegt. Und auch als Führungskraft, ich poste auch meine Fotos vom Wandern auf Facebook und das gehört einfach dazu.
Gehört schon dazu, ne? Dass man ja spürbar wird. Ich möchte zur letzten Frage kommen und die stelle ich allen meinen Gästen. Mein Podcast richtet sich ja vorrangig an frisch gebackene Führungsfrauen und solche, die es werden wollen. Welche drei Tipps haben Sie denn an angehende Führungsfrauen, so aus Ihrer Erfahrung? Was ist das, was besonders wichtig ist, wenn man an die Spitze will?
Ich mache es ganz kurz. Es ist Eigeninitiative, es ist Sichtbarkeit und man muss darüber sprechen, was einen motiviert und was man lernen möchte. Das kann einem keiner an der Nasenspitze ansehen, deswegen muss man darüber sprechen. Und das ist völlig legitim, darüber zu sprechen, zu sagen, hier stehe ich heute und ich würde in Zukunft gerne noch das und das lernen. Also Eigeninitiative zeigen, denn das passiert nicht von selber. Man braucht Sichtbarkeit. Das heißt, sich immer an den Tisch setzen, sich vorne hinsetzen, an Diskussionen teilnehmen, die Hand heben, also Eigeninitiative, Sichtbarkeit und über das sprechen, was einen motiviert und was man lernen will.
Vielen Dank, Frau Stürmer, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke für das feine Gespräch.
Ich danke.